Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, hallo. Sind wir auf dem rechten Auge blind? Diese Frage wird vor allem nach dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke wieder diskutiert. Der mutmaßliche Täter hatte nämlich enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu. Mitten in dieser Debatte hat die AfD das Online-Portal Blick nach links gestartet. Dort sollen ausdrücklich eben nicht rechtsextreme, sondern linksextreme Straftaten gesammelt werden. Aber auch Journalisten, und zwar solche, die die AfD als rot-grün dominierte Gesinnungsjournalisten bezeichnet. Eher nicht gemeldet werden da vermutlich Journalisten der Neuen Züricher Zeitung. Denn die bekommt schon länger Beifall von der AfD, während andere bei der NZZ einen Rechtsrutsch kritisieren. Tja, was sagt die NZZ selbst dazu? Und gibt es jetzt einen AfD-Online-Pranger für Journalisten? Zwei unserer Themen heute. Zunächst aber blicken wir nach Istanbul. Dort ist der Vertreter von Reporter ohne Grenzen in der Türkei freigesprochen worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hatte ihm Terrorpropaganda vorgeworfen. Karin Senz mit den Informationen.
Der Freispruch kam überraschend. Erol Önderulu selbst hatte mit einer Verurteilung gerechnet. Ihm drohten bis zu 14 Jahre Gefängnis. Schon vor ihm wurden andere türkische Journalisten und Intellektuelle teils zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie alle hatten symbolisch für einen Tag die Chefredaktion der pro-kurdischen Zeitung Özgür Gündem übernommen. Die war nach dem Putschversuch 2016 verboten worden, wegen angeblicher Propaganda für die verbotene kurdische PKK. Auch die beiden anderen Angeklagten in dem Verfahren wurden heute freigesprochen. Im Gerichtssaal gab es Applaus. Önderulu selbst nannte die Entscheidung einen sehr bedeutenden Erfolg. Er war bei der Urteilsverkündung nicht dabei. Der Prozess gegen ihn lief seit mehr als 2,5 Jahren. Erol Önderulu muss sich allerdings noch wegen eines zweiten Falls wegen Terrorpropaganda vor Gericht verantworten. Dabei geht es um einen Aufruf für Frieden in den Kurdengebieten in der Türkei. Dieser Prozess beginnt im November.
Karin Sens aus Istanbul. Ein Freispruch also für Erol Önderulu. Laut Reporter ohne Grenzen sitzen jedoch noch 34 Journalisten wegen ihrer beruflichen Tätigkeit in türkischer Haft. Nur in China sitzen noch mehr Journalisten im Gefängnis. Weitere Informationen zur Pressefreiheit in der Türkei finden Sie auch unter deutschlandfunk.de/mediasres. Inhaftierte Journalisten, von der Regierung gelenkte Zeitungen oder systematische Hetze gegen Medien. Angriffe auf die Pressefreiheit gibt es weltweit. So direkt wie in der Ukraine am vergangenen Samstag aber passieren die Attacken selten. Dort haben Unbekannte das Gebäude des Fernsehsenders Kanal 112 in Kiew beschossen mit einem Minenwerfer. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand, nur die Außenmauer wurde beschädigt. Der Sender gehört zum Imperium des ukrainischen Oligarchen Viktor Medvedchuk. Bei der Parlamentswahl am kommenden Sonntag will er seiner pro-russischen Partei Für das Leben zum Sieg verhelfen. Schon seit Wochen eskaliert darum eben auch der Streit um seine Geschäftsgebaren auf dem ukrainischen Medienmarkt, wie Florian Kellermann berichtet.
Vertraute des ukrainischen Politikers Viktor Medvedchuk haben innerhalb von nur 12 Monaten 3 ukrainische Fernsehkanäle gekauft, allesamt mit einem breiten Informationsangebot. Anfang der Woche gab es Spekulationen, dass der Politiker, ein enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, an einem weiteren Kanal interessiert sein soll. Eine alarmierende Situation, meint Oksana Romanyuk vom Institut für Massenmedien, einer Monitoring-Organisation, die unter anderem von der US-Regierung finanziert wird. Hier ist eine Holding entstanden, deren Nachrichtensendungen zusammengenommen das Informationsangebot im Fernsehen dominieren. Und diese Kanäle geben der Ukraine nun eine russische Perspektive auf die Ereignisse vor, die Kreml-Perspektive. Die Sowjetunion wird schön geredet und die unabhängige Ukraine als gescheiterter Staat dargestellt. De facto werden da Lügen verbreitet. Ein deutliches Beispiel für die russische Perspektive lieferte vor kurzem der Medvedchuk-Sender News One. Er wollte eine gemeinsame Diskussionsplattform mit dem russischen Staatsfernsehen schaffen, um, so die Darstellung, Ukrainer und Russen ins Gespräch zu bringen. Diese sogenannte Telebrücke fand schon im Internet statt. Nicht nur auf die Vergangenheit sei die russische Propaganda in der Ukraine gerichtet, sagt Oksana Romanyuk. sondern auch auf die Parlamentswahl am Sonntag.
Минулого року ми моніторили на предмет прихованої реклами. Це називається джинса.
Es gibt auf den Sendern jetzt viel mehr versteckte politische Werbung. Das sind Beiträge, die neutral daherkommen, in Wahrheit aber von Politikern bei den Journalisten in Auftrag gegeben worden sind. Beim Kanal 112 haben wir 9-mal so viele derartige Beiträge festgestellt wie früher. Geworben wird dabei für eine Partei, die prorussische Oppositionsplattform für das Leben. Jeder Schritt von Medvedchuk wird berichtet. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Die Partei von Medvedchuk liegt in Umfragen stabil auf dem 2. Platz mit 12-14% der Stimmen. Damit ist sie zwar weit abgeschlagen gegenüber der Favoritin, der Partei des neuen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Aber sie wird trotzdem eine wichtige Rolle spielen in der ukrainischen Politik. Die Oppositionsplattform für das Leben lockt mit dem Versprechen, Frieden für die Ostukraine zu bringen. Dort kämpfen sogenannte Separatisten, organisiert und unterstützt von Russland, gegen die Ukraine. Dafür will die Partei die Ukraine politisch wieder dem großen Nachbarn annähern. Als ein Medvedchuk-Vertrauter im Juni den Lemberger Fernsehkanal ZIK übernahm, kündigten mehr als 400 Mitarbeiter ihren Weggang an. Auch die Moderatorin Tetjana Danilenko verließ den Sender. Das alles ist ein organisierter Angriff auf unser Land. Es geht darum, die Ukraine von innen heraus zu zerreißen. Nicht mit Waffen, sondern mit der Hilfe von Geld. Leider haben wir es versäumt, uns gegen ein solches Vorgehen zu wappnen. Die Rolle der Regierung, sie hatte eigentlich ein neues Mediengesetz versprochen, als die Ukraine vor 4 Jahren ein Assoziierungsabkommen mit der EU schloss. Es hätte Monopole verhindert und den Medienmarkt transparenter gemacht. Doch darauf wollten sich die ukrainischen Oligarchen, von denen viele Fernsehkanäle besitzen, nicht einlassen. Serhii Tomilenko, Vorsitzender des Nationalen Journalistenverbandes. Außerdem hat die Politik nichts dafür getan, dass Medien wirtschaftlichen Profit abwerfen. Man hätte sie zum Beispiel von bestimmten Steuern befreien können. So, als Verlustgeschäfte, bleiben Medien nur für diejenigen Investoren interessant, die sich von ihnen eine politische Dividende erwarten. Die Ukraine versucht bisher vergeblich etwas gegen die russische Medieninitiative zu unternehmen. Der Rundfunkrat erklärte nach einer Prüfung, er könne noch nicht einmal eine Verbindung der Sender zu Viktor Medvedchuk nachweisen. Er habe schlicht nicht die Befugnis, entsprechende Unterlagen über die Medien anzufordern.
Florian Kellermann über den ukrainischen Politiker und Medienunternehmer Viktor Medvedchuk. Am Sonntag wählt die Ukraine ein neues Parlament. Die Neue Züricher Zeitung sei für ihn so etwas wie Westfernsehen. So twitterte der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen in der letzten Woche und verglich damit einfach mal indirekt die deutschen Medien mit der gleichgeschalteten DDR-Presse. Die NZZ also als die einzige Nachrichtenquelle frei von Zensur. Die Aussage Maaßens war eine Reaktion auf einen Artikel des Frankfurter NZZ-Wirtschaftskorrespondenten Michael Rasch. Der Titel: In deutschen Städten sieht die Mehrheitsgesellschaft ihrem Ende entgegen. Denn, so Rasch, vielerorts seien Deutsche ohne Migrationshintergrund zwar noch die größte Gruppe, aber nicht mehr die absolute Mehrheit. Während es für solche Einschätzungen Beifall eben von Maaßen, aber auch von der AfD gab, kritisieren andere einen Rechtsrutsch bei der NZZ. Wie sieht die Traditionszeitung das selbst? Dietrich Karl Meurer hat darüber unter anderem mit dem Chefredakteur der NZZ gesprochen.
Der nur online veröffentlichte Artikel des NZZ-Wirtschaftsredakteurs Michael Rasch über Migration und Bevölkerungsstatistik in deutschen Städten schlug hohe Wellen. Insbesondere die Ankündigung bei Twitter war sie doch versehen mit den Hashtags Urdeutsche und Biodeutsche. Erik Guyer, seit 2015 Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, verteidigt den Autor.
Ich glaube, da war einfach die Wortwahl für sozusagen deutsche Augen ein bisschen problematisch. In der Schweiz hätte das jetzt nicht so Aufsehen erregt, weil wir es unterdessen durch die ja auch rechtspopulistische SVP ganz andere Vokabeln gewöhnt sind.
Erik Guja ist selbst bekannt für provokante Formulierungen. Erst kürzlich schrieb er in einem Kommentar über den Umgang mit Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete vom hässlichen Deutschen, der keinen Stahlhelm mehr trage, sondern die Welt moralisch belehre. Erik Guja bezeichnet den Artikel von Michael Raasch als ein interessantes Beispiel für die Unterschiede der politischen Kultur in Deutschland und in der Schweiz. Den darauf folgenden Westfernsehvergleich des geschossten Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen wies die Zeitung jedoch entschieden zurück.
Das haben wir gemacht aus Respekt vor den deutschen Kollegen, den deutschen Journalisten, weil wenn wir uns selber als das Westfernsehen begreifen würden, würde das ja implizieren, dass die deutschen Journalisten und die deutschen Medien Ostfernsehen sind, DDR-Fernsehen. Ich war der letzte DDR-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Ich weiß, wie Ostfernsehen ausgesehen hat.
Die NZZ sei für die Meinungsbildung in der Schweiz sehr wichtig, vor allem für das Bürgertum, betont Ulrich Guth. Der ehemalige Chefredakteur einer Lokalzeitung aus dem Raum Zürich und Politiker der liberalen FDP verbreitet seinen kritischen Blick auf die Zeitung via Twitter, versehen mit dem Hashtag NZZ-Watch. Ulrich Guth sagt:
Gewiss ist eine Öffnung gegenüber Publizisten der äußeren Rechten eingetreten. An und für sich finde ich sinnvoll, dass man sich mit dem auseinandersetzt, aber ich bedauere, dass das mitunter unkritisch stattfindet.
Ulrich Guth wünscht sich für die NZZ ein Profil, das rechte Positionen nicht hofiert und verweist auf die liberale Tradition der Zeitung.
Man hat sich immer gegen die äußere Rechte gestellt. Es gab den berühmten Chefredaktor Willy Bretscher, der 1933 im ominösen Jahr Chefredakteur wurde. Der hat allen den Rücken gestärkt, die sich nicht mit Nationalsozialismus oder Faschismus einlassen wollten. Das ist eine wichtige Tradition und ich möchte, dass die NZZ diese weiterführt.
Auf die Tradition der Zeitung bezieht sich auch Chefredakteur Erik Guja. Man sei seit der Gründung im Jahr 1780 ein bürgerlich-liberales Blatt.
Linke Kritiker werfen uns vor, wir seien zu rechts, weil wir eine sehr dezidiert marktwirtschaftliche Haltung haben. Rechte Kritiker in der Schweiz werfen uns vor, wir seien zu links, weil die NZZ unterdessen die einzige große Zeitung in der Schweiz ist, die noch bedingungslos für eine proeuropäische Politik der Schweiz eintritt.
Bei Kritik von links und rechts müsse man also wohl so ziemlich in der Mitte liegen, meint der NZZ-Chefredakteur.
Also wir haben sicher keinen Rechtsrutsch gemacht, sondern wir haben allenfalls in den letzten Jahren unser liberales politisches Profil etwas geschärft.
Auch der Medienwissenschaftler Lenartz Udres von der Universität Zürich sagt, man könne bei der NZZ nicht pauschal von einem Rechtsrutsch sprechen.
Wir müssen das differenziert betrachten. In dieser Pauschalität passt der Begriff Rechtsrutsch nicht. Die NZZ ist nach wie vor die beste Qualitätszeitung in der Schweiz und sie überzeugt durch eine relevante, vielfältige Berichterstattung. Ich würde eher sagen, die NZZ hat ihren Auftritt geändert und sie hat in manchen Bereichen mit rechten Positionen ihr Profil geschärft.
So beobachtete der Medienwissenschaftler, dass sich das Blatt vor allem im Bereich des politischen Feuilletons anders inszeniert als früher.
Es geht also viel stärker um gesellschaftliche Identitätsfragen und eben nicht mehr unbedingt um so die klassischen Links-Rechts-Fragen in der Wirtschaftspolitik. Identität ist wichtig. Und in dem Bereich kritisiert die NZZ immer stärker die angebliche Political Correctness. Sie kritisiert die angebliche Moralisierung in der Gesellschaft und inszeniert sich dort stärker als Vertreterin eines Bürgertums. Und dieses Bürgertum wird dann bedroht von einem vermeintlich dominanten linksgrünen Meinungsklima.
Damit erntet die NZZ viel Applaus von rechtskonservativen Kreisen und Rechtspopulisten, vor allem in Deutschland. Das wiederum rückt die Zeitung stärker in den Fokus von rechts und links.
Ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Während die Berichterstattung der NZZ von der AfD positiv aufgenommen wird, ist die Partei mit der Ausrichtung anderer Medien nicht ganz zufrieden. Die Reaktion? Ein Portal, auf dem unter anderem Journalisten gemeldet werden können, vor allem jene, die die AfD als rot-grün dominierte Gesinnungsjournalisten bezeichnet. Christopher Opphoven.
Blickt nach links, so heißt das Meldeportal, das nun vom Berliner Landesverband der AfD gestartet wurde. Dessen Vorsitzende ist die Bundestagsabgeordnete und AfD-Vorstandsmitglied Beatrix von Storch. In einem Werbevideo schimpft sie:
Gewalt ist seit Jahrzehnten in Deutschland zur Normalität geworden. Linke Gewalttäter agieren praktisch im rechtsfreien Raum. Politik, Presse und Justiz geben ihnen einen Freifahrtschein.
Genau das soll jetzt alles dokumentiert und gemeldet werden. So will die AfD Hass und Hetze gegen sie unterbinden, auch von den sogenannten rot-grün dominierten Gesinnungsjournalisten. Der Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes, Hendrik Zörner, kennt die Menschen, die hinter der Seite stehen, und wird deutlich.
Also das ist natürlich schon eine klare Kriegserklärung an den kritischen und unabhängigen Journalismus, wenn diese Nazis und Rechtsextremisten von rot-grünen Gesinnungsjournalisten sprechen, ist das natürlich eine klare Diffamierung. Also das ist schon ein erhebliches Bedrohungsszenario, mit dem wir es da offensichtlich zu tun haben jetzt.
Der Politikwissenschaftler Steffen Keilitz von der TU Dresden beschäftigt sich in seiner Arbeit intensiv mit der AfD. Er würde die Plattform nicht als rechtsextrem bezeichnen, aber auch er sieht darin einen weiteren Schritt zur Radikalisierung der Partei.
Na, es ist ein Mosaikstein in einem großen Bild, aber es ist natürlich auch tatsächlich ein Indikator dafür. Es hat Ähnlichkeiten mit anderen Bestrebungen, die wir aus der rechtsextremen Szene kennen, in denen unliebsame Personen auf eine Liste gesetzt werden und geoutet werden.
Tatsächlich sind solche Online-Pranger sonst eher aus extremistischen Kreisen bekannt. Keilitz sagt aber auch:
Dieses Portal ist nicht isoliert zu sehen. Das ist ja im Grunde auch ein Netz von Seiten. Also Sie müssen sich den einzelnen Nutzer vorstellen, der in der Regel ja nicht nur eine Seite ansteuert, sondern entsprechend seiner ideologischen Ausrichtung bestimmte Seiten, die dann ein relativ einheitliches Meinungsbild ihm vermitteln.
Bisher nicht so viel, denn es gibt derzeit nur wenige medienkritische Artikel. Der längste davon geht über das gemeinsame Online-Angebot von ARD und ZDF Funk, dem Propaganda unterstellt wird. Ein Vorwurf, der immer wieder auf rechtspopulistischen Seiten erhoben wird, und in dieser Reihe sieht Keilitz auch das neue Portal.
Dieses Portal ist nicht isoliert zu sehen. Das ist ja im Grunde auch ein Netz von Seiten. Also Sie müssen sich den einzelnen Nutzer vorstellen, der in der Regel ja nicht nur eine Seite ansteuert, sondern entsprechend seiner ideologischen Ausrichtung bestimmte Seiten, die dann ein relativ einheitliches Meinungsbild ihm vermitteln.
Und in diesem Meinungsbild haben Journalisten keinen guten Stand. Einzelne werden immer wieder heftig angegangen, was Keilitz kritisch sieht.
Problematisch wird es dann, wenn praktisch bestimmte Personen an den Pranger gestellt werden, wenn die quasi als Feinde gekennzeichnet werden und das sich dann entsprechend auch in Hetze, gerade auch in den Kommentaren, dann angesprochen wird.
Auf der neuen AfD-Seite werden bereits einzelne Journalisten zitiert und kritisiert. Der Deutsche Journalistenverband will das Portal deshalb genau im Auge behalten. Hendrik Zörner rät den Verbandsmitgliedern:
Wenn da ein Kollege von uns betroffen ist, sollte er in so einem Fall sich sofort an seinen DJV-Landesverband wenden, damit dann da auch geprüft werden kann, ob das eine Verleumdung, eine Beleidigung ist, die juristisch geahndet werden kann, oder ob das Äußerungen sind, die im Rahmen der Meinungsfreiheit akzeptiert werden müssen.
Die andere große deutsche Journalistengewerkschaft, die DJU, rät dies ebenso ihren Mitgliedern.
Christopher Ophoven über den Umgang der AfD mit ungeliebten Journalisten. Wer vorm Zeitschriftenregal steht, hat die Qual der Wahl. Zumindest wenn es um Lifestyle-Magazine geht. Sie haben klangvolle Namen wie Landlust, Hügge oder Wohllebenswelt und es gibt regelmäßig neue Titel. Während Verlage bei Lokalzeitungen einsparen, es immer weniger Redaktionen gibt, ist das große Printsterben im Zeitschriftenmarkt nämlich nicht eingetreten. Die Branche boomt nach wie vor. Was läuft da richtig? Der Frage ist Martin Schipanski nachgegangen und hat als erstes beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger nachgehorcht.
Wenn alles immer so furchtbar kommen würde, wie von den Untergangsapologeten beschrieben, dann hätten wir eben nicht mehr 500 Verlage mit fast 7000 verschiedenen Marken und Tausenden von Online-Angeboten, sondern hätten wir noch 5. Und so ist es hier nicht.
Sagt Stefan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ. Die Innovationskraft der Branche sei ungebrochen, frohlockt er. Über 1600 Publikumszeitschriften sind im vergangenen Jahr erschienen, fast 40% mehr als noch vor 20 Jahren. Mit rund 20 verkauften Magazinen pro Einwohner hat Deutschland weltweit den stärksten Zeitschriftenmarkt. Landlust und ihre Nachahmermagazine bleiben ein Dauerbrenner. Außerdem boomen in jüngster Zeit vor allem Segmente wie Personality- oder Influencer-Magazine, also Titel wie Barbara, JWD oder Boa. Magazine, die um die Lebenswelten von Prominenten kreisen. Zum Beispiel um die omnipräsente Barbara Schöneberger, Entertainer Joko Winterscheid oder Fußballer Jérôme Boateng. Dabei geht die Initiative für solche Kooperationen nicht immer von den Verlagen aus, wie Julia Jäkel, Vorstandschefin von Gruner & Jahr, unlängst dem Branchendienst TuriTV verriet.
Es kommen ja Menschen zu uns, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Nehmen wir mal den Fall von Joko Winterscheid, genauso ein Eckart von Hirschhausen. Das sind ja Menschen, die haben ja unfassbare Abspielkanäle. Reichweite haben die wirklich genug, via Fernsehen, digital und so weiter. Und trotzdem sagen sie, ich habe Lust, mit denen zusammen, genauso auch Barbara, ein Heft zu machen. Weil es irgendwie was anderes ist, wenn du es in der Hand halten kannst.
Auch in der Zeitschriftenbranche scheint die Zeit der großen Leuchttürme abgelaufen. Während selbst einzige Verlagsflaggschiffe wie Spiegel, Stern und Focus schwächeln, wächst die Bedeutung von Nischenproduktionen für Minderheiten. Zielgruppen sind Menschen mit ähnlich gelagerten Interessen. Menschen, die Lust haben, sich mit ihren Communities auch online darüber auszutauschen, sagt Stefan Scherzer vom VDZ.
Und Zeitschriften können das sehr gut, weil Zeitschriften häufig mit Themen verbunden sind, die die Menschen entweder beruflich interessieren, dann ist es eher so der sachliche Aspekt, also die Juristenkonferenz, die Bäckereimesse, oder eben mit einem Leidenschaftsthema. Musik, Kunst, Kultur, Lesen, Reiten, Bergsteigen, Klettern, Mountainbike fahren, das sind ja Themen, die mache ich gerne und aus Leidenschaft.
Minderheiteninteressen zu bedienen, kann also durchaus ein Geschäftsmodell sein. Dabei macht der moderne Hedonist auch um eher schwierige Themen keinen Bogen.
Vergessen Sie auch nicht das ganze Feld, was sich um Good Living rausgebildet hat, also gutes Essen oder Lifestyle, Wohnen, Leben, Philosophie, ganz starkes Segment. Philosophie, Umgang miteinander, Umgang mit der Natur, also gerade in einer hochdigitalen Welt, sucht man Anker.
Philosophie als Anker? Warum nicht? Das seit gut 7 Jahren erscheinende Philosophie-Magazin liefert da Orientierungshilfe. Chefredakteurin Svenja Flasspöhler.
Wir sind ein 2-monatlich erscheinendes Magazin, was sich wirklich die Zeit und den Raum nimmt, zu reflektieren, Hintergrundstrahlung zu liefern für laufende Debatten, aber natürlich auch, und das ist eigentlich unser Kernziel, neue Debatten anzustoßen, aber eben ausgeruht und durchdacht.
In jüngster Zeit erörterte Themen: das einfache Leben, Geschlechterverhältnisse, Körper und Geist. Texte, die nicht immer leicht lesbar sind, aber im Bemühen um größtmögliche Verständlichkeit verfasst werden.
Wir versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen und insofern ein Licht auf die Welt zu werfen, wie es eben andere Medien so nicht schaffen können. Und das gibt den Lesern einfach ganz klar neue Denkimpulse, neue Denkanstöße, neue Weisen, die Welt zu betrachten.
Die Chefredakteurin des Magazins Philosophie, Svenja Flasspöhler. Und jetzt muss ich mich noch korrigieren, denn ich habe gerade gesagt, dass der Beitrag von Martin Schipanski war. Der kommt aber gleich erst. Das hier nämlich war Günther Herke mit einer Lage über die Zeitschriftenbranche. Und nun die Schlagzeile von morgen mit Martin Schipanski.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Martin Schipanski. Ich bin der Chefredakteur der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Wir beschäftigen uns morgen mit der prekären Situation beim Automobilzulieferer Fuba Automotive in Bad Sass-Detfurt. Das ist der größte Arbeitgeber in der Kleinstadt hier in der Nähe von Hildesheim. Laut IG Metall hat die Firma Anfang Juli Kurzarbeit beantragt, will wohl darauf aber verzichten und stattdessen rund 100 Arbeitsplätze abbauen.
Das war Medias Res für heute. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Vielen Dank fürs Zuhören.